Es ist Montag, der 9. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Heute am offiziellen, ich zitiere nur, Tag des Orgasmus. Und das ist natürlich ein Tag, der ist ja dann wie maßgeschneidert für meinen Gast. Er ist Kolumnist bei der Berliner Morgenpost. Er ist Doktor. Er ist vermutlich der Einzige, der sich in Deutschland gerade noch Doktor nennen darf. Und er ist Podcaster, hat zusammen mit Suse Schumacher Wir den Mutmach-Podcast, wenn das nicht sogar teilweise von seinem Sohn, wenn er dadurch nicht vertreten wird. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, guten Morgen, Hajo Schumacher.
Lieber Micky, Weltorgasmustag, das ist natürlich mein Tag, klar.
Natürlich.
Wann hattest du deinen letzten, wenn ich das mal so unter uns fragen darf?
Du, ich stand heute Morgen, bin ich im Vorbeigehen kurz nackt am Spiegel vorbeigegangen. Da konnte ich schon wieder nicht an mich halten.
Geht ja auch schnell dann,
einfach.
Ne? Ja.
Es geschah dann einfach so. Ja. Es war nicht absichtsvoll, aber ich konnte kurz einen Blick erheischen auf mich und dann war natürlich kein Halten
mehr. Komm, lass uns anfangen.
Ja, selbstverständlich.
Die Kopfbilder nehmen überhand.
Ja, natürlich. Bevor wir gleich in Medias Res gehen, muss man noch kurz erwähnt haben, es gab Wahlkampf, eine Veranstaltung in Wuppertal und dort warfen Demonstrierende Eier auf Annalena Baerbock, unsere Bundesaußenministerin. Ich zitiere nur, kein Ei traf die grünen Politikerin. Waren das schon die Defensivwaffen? Ist sie schon so geschult, dass sie jetzt so Krav Maga-mäßig allem ausweicht? Das ist ein toller Muttertag, oder? Ist das so eine Unverschämtheit?
Erstens mal gab es das ja schon eine Woche vorher hier in Berlin. Da gab es ja diesen unfassbar reaktionsschnellen Sicherheitsmann, der wie so ein Baseballer das Ei in der Luft zerschlagen hat.
Das Giffei, ne? Ja,
genau. Annalena Baerbock ist natürlich als ehemalige Trampolinspringerin eher reaktionsschnell. Ja. Ich wundere mich immer so, Pazifisten und Eier, die Eier der Pazifisten. Also ist das nicht eine leichte Waffe wenigstens? Ich finde so diese Art des politischen Diskurses so gar nicht gelungen. Wir erinnern uns noch an Joschka Fischer, war es Parteitag 99. In Bielefeld. Ja. So, ne, als dieser Farbbeutel ihm da fast das Trommelfell zerschmettert hat. Also gegen den Krieg sein und Gewalt anwenden, finde den Fehler.
Ja, das ist richtig. Inwieweit, ob das Ei jetzt eine leichte oder eine schwere Waffe ist, das kann Annalena Baerbock wahrscheinlich am besten mit Toni Hofreiter besprechen. Der weiß da derzeit, glaube ich, am allerbesten Bescheid.
Er hat auch ganz dicke
solche. Dicke solche.
Ja.
Richtig.
Die Schlagzeile des Tages.
CDU triumphiert bei Landtagswahl in Schleswig-Holstein, SPD stürzt ab. Das schreibt der Spiegel. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU um Ministerpräsident Daniel Günther ersten Prognosen zufolge einen Erdrutschsieg errungen. Die Christdemokraten kommen nach Zahlen von Infratest auf 43,5% und gewinnen damit im Vergleich zur Wahl 2017 deutlich hinzu. Ja, plus 11 Prozentpunkte. Anders die SPD für die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat. Da muss ich jetzt nochmal ganz genau gucken, wie heißt der Mann. Erinnern Sie sich bitte nicht mehr an Thomas Losse Müller.
Ja.
Ich finde es Thorsten Schäfer-Gümbelt gewaltig. Entschieden sich gerade einmal 15,9%. Ein historisch schlechtes Ergebnis. Und jetzt natürlich schon die Frage, muss da der Bundeskanzler Solidarität zeigen? Olaf Scholz reist nach Kiel. Also dieses Ergebnis von der CDU, das sind ja schon bajuwarische Verhältnisse. Wird man da jetzt eigentlich von der CSU verklagt wegen Verletzung der Markenrechte? Was blüht Daniel Günther da?
Also ganz ehrlich, ne, Markus Söder hat diese Markenrechte der CSU ja schon längst erledigt. Er wäre ja froh, wenn er über 43% holen würde. Also Günther ist ja so eine Art Rollmops-Söder, der zeigt, wie moderne, wie so moderne Landespolitik geht. Ne? Der ist ja zufällig ist der aufgestellt worden vor 5 Jahren. Dann hat er gleich eine Jamaika-Koalition vor die Füße gekriegt, was auch nicht ganz leicht war. Dann sind Kubicki und Habeck weg. Der hat das schon gut gemacht.
Ja.
Und das Interessante ist ja, er war immer gegen Friedrich Merz, also so die späte Rache von Angela Merkel. Ne? Aber die allerbeste Nachricht aus Kiel ist das auch die beste Nachricht, die man lange von der AfD gehört hat. Die sind ganz offenbar nicht drin.
Genau, und, die 4,4%. Ne? Also so Liberté, Egalité, Tüss, AfD ist so ein bisschen das Motto dieser Wahlen da an diesem Sonntag. Sehr erfreulich, Tino Chrupalla, der AfD-Vorsitzende, nennen wir ihn mal
Anführer.
Anführer, genau. Also alles rund um den 8. Mai, da muss man wirklich immer aufpassen, dass da die Analogien nicht einem schnell verrutschen, aber gut. Der hatte ja gesagt, dass das Problem war bei der Wahl in Schleswig-Holstein, dass die Bürgerinnen und Bürger zu zufrieden sind. Die sind zufrieden und dann ist das klar. Dann will man natürlich auch nicht die AfD wählen. Ist hart, ne? Also für die Rechtsradikalen ist der 8. Mai ist nach wie vor kein guter Tag. Gilt auch für den gestrigen Wahlsonntag, ja.
Aber ich meine, warum sollten die Schleswig-Holsteiner zufriedener sein als meinetwegen die NRWler oder sowas, ne? Okay, sie kriegen jetzt noch ein paar Windräder und ein paar LNG.
Viel mehr Fläche pro Bürger.
Aber ich meine, der Günther hat ja wirklich die geheime Formel entdeckt, die man bei vielen anderen ja auch kennt. Er nervt nicht, ja.
Ja.
Pluspunkt gegenüber Söder. Er ist nicht doof. Mhm. Das hat man in der Corona-Politik gemerkt, hat sich so aus allem rausgehalten, da aus den Kloppereien. Und er ist nicht böse.
Ja.
Ja. Und das ist irgendwie eine gute Kombination. Also der hat ja die Grünen und die FDP leben lassen in dieser Koalition. Das Problem an diesen hohen Wahlergebnissen, und das hast du bei Anke Rehlinger im Saarland auch schon gehabt, du kannst nicht mehr so schön in dieser Dreierkoalition, wenn sie funktioniert, kannst ja immer schön so delegieren, der eine dieses, der andere jenes.
Ja, ja.
Ja, der muss jetzt überlegen, mache ich so CDU pur, schwarz-gelb, naja, mache ich mit den Grünen zusammen, wovon ich ausgehe, weil er die gerne mag, aber er muss jetzt mit beiden verhandeln. Es wird ungemütlicher zu regieren. Also wenn du selber so stark bist, dann werden auch alle Probleme bei dir abgeladen. Und ob die Schleswig-Holsteiner in 5 Jahren dann auch noch so glücklich sind. Also das ist so ein, ja, ein schöner Sieg, gar keine Frage, werden sich auch alle freuen, aber schwieriger zu regieren hinterher.
Ah ja, interessant, dass man die Last jetzt nicht mehr auf so, das ist ja der beliebte Terminus, dass man sagt, wir alle haben das Virus unterschätzt, wir alle haben Putin unterschätzt, wir alle haben Schleswig-Holstein für tragfähiger, meinst du dieses hier, ne? Dass man
später
so ein bisschen so die Verantwortungsdiffusion.
Genau. Ja.
Ja, aber was machen wir jetzt mit der SPD? Also 11 Prozentpunkte verloren. Ist das der Stegner-Effekt?
Nein.
So, ist das die Stegner-SPD da oben, die es jetzt ein bisschen abkriegen, auch wegen der ganzen...
Nein, Rock in Ralle hat doch auch nach Berlin weggemacht. Also das wäre ja eigentlich ein Grund gewesen für die SPD, mal wieder gewählt zu werden. Aber ich glaube,
ja, aber der Schatten von Bordesholm, der immer noch so ein bisschen über der gesamten SPD da oben liegt, dass es irgendwie so ein bisschen abstrahlt, weil man ja jetzt den Spitzenkandidaten nicht wirklich kannte, aber es ist immer noch so ein Hauch von Stegner-SPD da oben. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das wirkt so nach. Oder ist es vielleicht einfach wirklich so, dass die Politik von Günther einfach insgesamt zu gut war?
Ich glaube, der strategische Fehler bestand auch darin, dass der Losse Müller von den Grünen kam. Und das, ich meine, es ist so, als wenn...
Vor 2 Jahren erst.
BVB kriegt jetzt, was weiß ich, einen Trainer von Schalke. Glückwunsch zum Aufstieg übrigens.
Ja.
Das passt nicht so richtig. Ich glaube, das findet der Sozialdemokrat jetzt nicht wirklich wichtig. Und sie nennen ihn ja auch alle schon Genosse Günther, deswegen Merkel. Ne? Der hat das genau so gemacht, wie die Kanzlerin 16 Jahre lang. Hat sich so schön breit in die Mitte gesetzt. Und diese Polarisierer, die will das Land nicht. Finde ich echt auch eine gute Nachricht.
Dem BVB würde ich übrigens im Zusammenhang mit dem Gewinnen von irgendetwas jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in Verbindung bringen. Naja.
Gucken mal, wer da spricht.
Scholz zum 8. Mai 2022. Angst darf uns nicht lähmen. Das zitiert NTV. Zum 77. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus erklärt Kanzler Scholz seine Politik zur Unterstützung der Ukraine. Er zeigt Verständnis für die Sorge vor einem Ausweiten des Kriegs und weist Kritik zurück, bei Waffenlieferungen und Sanktionen zögerlich zu sein. Angst darf uns nicht lähmen. Ist es aber womöglich eine Rede von Olaf Scholz? Man hat sie sich anschauen können.
Ja.
Ich war, erstmal fand ich es, also rein stilistisch bemerkenswert, dass der Mann immer an der Kamera vorbeigeguckt hat. Ich weiß nicht, wer da den Prompter installiert hat. Als Fernsehfachmann bemerkt man das natürlich gleich, dass er immer an den Leuten vorbeischaut. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kniff ist, dass man die Leute jetzt auch nicht mehr direkt anguckt, weil man so diese unangenehmen Wahrheiten nicht direkt an den Endverbraucher transportieren möchte. Keine Ahnung.
Vielleicht aber ist es auch seine Schüchternheit. Also was ich bemerkenswert fand, er hat doch ganz schön viele Sätze gerade zu Ende gekriegt, ohne sie so zu verschachteln, wie er es ja sonst gerne macht. Also es waren so...
Aber mitreißend war es jetzt auch nicht unbedingt, oder?
Aber trotzdem, das,
was
man...
Hat es was gebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also
ja?
die Bild hat, glaube ich, geschrieben, die Mutlosrede. Das fand ich nicht. Also für Scholzens Verhältnisse, ja, wir müssen ja immer erstmal gucken, was kann einer so performancemäßig.
Erwartungsmanagement.
Ja, und ich meine, er hat ja so ein bisschen versucht, den Habeck zu machen, ne, so Politik zu erklären. Und ich glaube, diese 4 Punkte, die er dann so im letzten Drittel gesetzt hat, das war ja das Entscheidende.
Ja.
Was sind die Leitplanken seiner Politik? Also erstens, wir machen nichts ohne unsere Partner, nichts ohne Abstimmung. Zweitens, wir machen nichts, was uns selber schwächt. Das fand ich sehr interessant, weil diese Frage, wie viel können wir eigentlich noch an Bundeswehrgerät noch weitergeben, bis wir eigentlich völlig blank sind, was ja der Generalinspekteur sowieso schon sagte. Ja. Stell dir einfach nur mal vor, keiner will es hoffen, aber diese Ukraine-Krise weitet sich aus und wir müssen NATO-Partner versorgen, wir müssen uns vielleicht selber verteidigen und dann haben wir alles schon weggegeben.
Oder plötzlich kommt Liechtenstein auf den Gedanken, uns anzugreifen und dann haben wir gar nichts mehr. Ne?
Aber das ist ein Punkt, der so unterschätzt wird. Ne? Also kannst du jetzt wirklich alles raushauen oder muss man auch noch ein bisschen nach vorne denken? Und ich fand diese vier Punkte sehr erhellend, weil sie gezeigt haben, guck mal hier, ich habe Prinzipien, ist mir in den letzten Wochen jetzt nicht so ganz klar gelungen, die darzustellen. Aber insofern Politik erklären für Scholz'sche Verhältnisse war das schon ganz schön gut. Und dieses Einbinden in den 8. Mai, auch das hat es bei Kanzler so noch nie gegeben. Richard von Weizsäcker war der Letzte, der 1985 war es, glaube ich, den 8.
Der Befreiung.
Mai. Ja, das durfte man damals noch gar nicht so laut sagen. Das war schon revolutionär, ne, weil viele im Land ja immer noch dachten, wir haben da was verloren durch diese Kapitulation.
Ja.
Und das ist jetzt das Spannende, um gleich den Bogen zu schlagen. Ne, wie wird Wladimir Putin den 9. Mai nutzen, wenn er da seine Flugzeuge über den Roten Platz donnern lässt oder so? Glaubst du, dass Putin jetzt, ich meine, er hat sich ja bei Israel schon entschuldigt für Lavrov, aber glaubst du, dass
Putin... Das fand ich bemerkenswert, dass das geschehen ist. Das war das erste Mal, dass in diesem unglaublichen Gewölle von Lügen, Fake News, der totalen Hybris mal jemand wie Putin sich hingestellt hat und gesagt hat, sorry Leute, das war nix. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ne?
Ja,
also ich meine, es war auch absolut berechtigt, weil das, was Lavrov da erzählt hat, war ja auch einigermaßen ungeheuerlich. Also da jetzt irgendwie...
Dünnsches wäre noch untertrieben, aber die entscheidende Frage, war das jetzt nur eine Finte, so der weiche, der einfühlsame Putin? Oder glaubst du, dass der zum 9. Mai jetzt auf einmal auch so...
Die Generalmobilmachung, die viele fürchten.
Der kann doch jetzt nicht sagen, mit einem noch nicht mal eroberten Stahlwerk bin ich jetzt hier der Kriegsheld.
Naja, aber auf der anderen
in seiner
Seite,
Logik.
Ja, in seiner, also ich weiß ehrlicherweise nicht genau und niemand weiß das mehr, welche Logik er überhaupt hat. Das ist ja auch ein bisschen das Problem.
Ja.
Denkbar ist ja alles. Also denkbar ist sowohl die Generalmobilmachung, das heißt, dass jetzt alle Reservisten, Zivilisten, alle jetzt auch noch irgendwie sich jetzt kriegsbereit machen müssen und jetzt wird nochmal die zweite oder dritte Welle gestartet. Es kann aber natürlich theoretisch auch sein, dass er sagt, Leute, ich habe es geschafft, ich habe die Ukraine entnazifiziert, da wo es sein sollte, ich habe es geschafft, danke, tschüss. Alles ist ja denkbar, weil in diesem, das hatte ja der Kollege Ronsheimer hier an unserer Stelle vor einer Woche mal gesagt, dass ja in diesem System von Putin, in dem es ja grundsätzlich darum geht, die Leute also medial komplett zu bescheißen und im Unklaren zu lassen und immer ein Narrativ, um diesen tollen Begriff endlich auch mal wieder zu verwenden, zu entwerfen, das zu ihm passt, da kannst du natürlich in dem Falle auch jede Lüge erzählen. Warum soll das denn dann plötzlich unwahrer sein als alles, was du vorher erzählt hast? Das heißt, es gibt ja diese Off-Ramp, diese Exit-Strategie medial ja immer, um im Landesinneren zumindest, alles, was du tust, immer als Erfolg zu jedem Zeitpunkt zu verkaufen. Das hat ja auch ein bisschen was Tröstliches.
Das heißt, die Exit-Option, die wir Realisten gar nicht sehen, hat ein Flunkerer wie Putin eigentlich immer, indem er sich den Exit als Erfolg... Ja, okay. Ja, finde ich eine interessante Argumentation. Ich denke dafür zu gerade. Mhm. Aber stimmt.
Naja, aus seiner... Ich weiß, was du meinst und ich fühle auch genauso, dass jemand mit diesem übersteigerten Selbstbewusstsein, mit diesem falschen Männlichkeits-Selbstbild, dass der sich natürlich so schnell nicht zufrieden geben wird, weil er weiß, da ist irgendwo noch am Meeresgrund die Moskwa, da ist das Stahlwerk in Mariupol noch nicht vollständig erobert, vor
und
sich selbst.
Deshalb will er auch noch haben.
Genau, Vor sich, also vor sich selbst fühle ich das auch nicht unbedingt, dass er sagt, Kinas, war nett, 2 Monate lang, aber ich glaube, es reicht jetzt. Aber klar, also wir wissen es halt eben nicht. Also niemand weiß es. Das merkst du ja auch an diesen Diskussionen über die schweren Waffenlieferungen. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Schwierig. Eine andere Frage in dem Zusammenhang, werden denn womöglich, wenn Macron heute Olaf Scholz besucht, werden die beiden sagen, Kinas, wir fahren jetzt direkt los, ab nach Kiew. Wird das passieren?
Also würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, weil das natürlich ein wahnsinnig starkes Signal ist.
Ja.
Ne? Erstens mal, Melnyk hat, glaube ich, schon seit 48 Stunden nichts mehr gesagt. Insofern.
Naja, er saß bei Anne Will, ne? Aber er hat jetzt nicht schon wieder losgetobt.
Ich glaube, er hat auch ein bisschen Valium von Zelensky gekriegt und das ist auch gar keine schlechte Idee. Ich fände das schon ein starkes Zeichen, weil gerade dieses Gemeinsame ist ja das, worauf Scholz auch in seiner Ansprache da großen Wert gelegt hat.
Ja.
Und ich finde ihn ja, das darf man auch nicht unterschätzen, als Führungskraft angenehm uneitel.
Ja, ja.
Also der muss jetzt nicht das große Solo haben, sondern er kann auch neben dem deutlich schillernderen Macron da mitdackeln und ne, genauso wie er Habeck vorne an die Bühne lassen kann. Das finde ich eine Qualität, die noch ausgeprägter ist als bei Merkel.
Ich sehe das auch so. Es ist seriös, es ist ein Wert, aber es impliziert natürlich manchmal auch eine kommunikative Schwäche, denn
ja.
Man merkt, die Bevölkerung lehnt sich auch gerne an Symbolen. Es sollten halt nur nicht zu viele sein und sie sollten auch mit Leben gefüllt werden. Ne?
Aber guck dir mal dieses Windei Boris Johnson an, der da diese Riesenshow abzieht.
Ja.
Stell dir mal vor, Markus Söder wäre Kanzler geworden, was da passiert wäre.
Also wäre schon 8-mal da gewesen.
Ja, also insofern.
Da hätte Zelensky gesagt, Alter, ja. Wir müssen jetzt auch langsam mal wieder arbeiten hier. Du kannst jetzt auch mal.
Ja, und er sagt, ich muss nach Hause, ich muss auch wieder einen neuen Generalsekretär finden. Der letzte hat nur 48 Stunden gehalten.
Lassen Sie mich, bitte, schauen Sie, es geht ja nicht um Personen, es geht um die Ukraine, lassen Sie mich eine Rakete umarmen, dann bin ich auch schon wieder weg. Aber es ist natürlich schon so, also Kiew, ja, Trudeau war da, Jill Biden war gerade da, U2 waren da, am Dienstag, also morgen kommt Baerbock, also so viele Leute waren da, vielleicht sollte man da Bärbel bald mal ein Riesenrad aufbauen und ein Churros-Stand und buntes Puder und dann hast du noch zwei Acts, das ist ja Wahnsinn, wer da mittlerweile alles hinreist. Ne? Also das ist ja so eine Art Wallfahrtsort geworden.
Ich finde es ehrlich gesagt jetzt so aus meiner westlichen warmen Altbauwohnung ein bisschen viel.
Mhm.
Auf der anderen Seite muss man sich auch mal fragen, wie finden die Ukrainerinnen und Ukrainer das? Weißt du, und wenn sich da jetzt so die ganze Welt ablöst mit ihren Besuchen, empfinden die das als so ein bisschen unappetitlich, während ihre Söhne da womöglich irgendwo erschossen werden? Oder gibt das Kraft und zeigt, ihr seid nicht alleine und dieser Gewöhnungseffekt ist noch nicht
eingetreten? Solange geliefert wird,
im wahrsten Sinne meinst du, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Ja. Solange das passiert, können, glaube ich, so viele da vorbeikommen, wie sie wollen, aber es muss auf der anderen Seite auch etwas geschehen. Es muss auch aktiv Hilfe geleistet werden, wenn die Leute nur da vorbeikommen, um zu sagen, wir lassen euch nicht alleine, aber eigentlich liefern wir euch nichts und mit den Embargos, das ist auch nichts. Die G7-Staaten haben sich ja jetzt gerade, die wollen sich jetzt ja gerade durchringen zu einem Ölembargo, also das, auch das wird jetzt schon wieder ernst.
Ja.
Tja.
Sag mal, noch eine ganz andere Frage.
Ja.
Bärbel Baas, immerhin die zweite Frau im Staate.
Ja.
Ne? Also als Bundestagspräsidentin ist sie ja Ranghöchste.
Exakt.
Hin nach dem Bundespräsidenten. Die hat zusammen mit einem sehr, sehr eindrucksvollen Parlamentspräsident, glaube ich, der Ukraine, Russland, Stefanschuk, einen Kranz niedergelegt. Es ging natürlich auch um den 8. Mai, was ja häufig vergessen wird, wie viele Tote der Krieg in der Ukraine hinterlassen hat.
Ja.
Und Bärbel Baas hatte einen dunkelblauen Hosenanzug an und dazu aber so was Sneakerartiges.
Ja.
Und das an einer Kranzablegestelle, wo getrauert wird. Du bist ja auch so ein Modetyp, du sitzt ja jetzt bestimmt in deinem Finn-Kliman-Hoodie und siehst einfach nur gut aus, was ja im Prinzip deine Kernkompetenz ist.
Ja.
Aber darf man das oder hätte man nicht vielleicht doch ein paar schwarze Schuhe anziehen sollen? Ich habe tatsächlich gestutzt, kurz habe gedacht, nee, diese weißen Sohlen, das geht nicht bei so einem Trauermoment.
Das ist diese alte Armin Laschet rahmgenähte Schuhe im Flutgebiet-Diskussion. Ne? Aber ich glaube,
ich merke, wie ich habe das Bild gesehen und dachte,
ja.
So knapp daneben.
Ja, ich glaube, jemand, der persönlich da vorbeikommt und sich dahin begibt, der darf auch weiße Schuhe dazu tragen. Man wird halt nur sehr schnell mit ARD-Sportmoderatoren verwechselt, was den Look angeht, aber ansonsten ist es meines Erachtens echt okay. Ich glaube, in diesem Frage, da schlägt Ort Schuhwerk.
Na gut.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Plagiatsvorwürfe gegen neuen CSU-Generalsekretär. Das berichtet die Zeit. Du hast es gerade schon angerissen. Ein Plagiatsexperte bemängelt eklatante Verstöße gegen die wissenschaftliche Praxis in der Doktorarbeit von Martin Huber. Dieser will seine Arbeit nun prüfen lassen. Also der Mann ist ja nun gerade eben erst zum neuen CSU-Generalsekretär
Gehässigkeit ernannt worden. Ist mir fremd.
Ja, nee, ja, ist richtig. Und jetzt ist aber in seiner Dissertation, guck mal, wie er sich freut, in seiner Dissertation, nein. Da sind zahlreiche Plagiate. Also auf den ersten 26 Seiten fänden sich insgesamt 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe. Zitat, mit dieser Arbeit hätte Herr Huber nicht promoviert werden dürfen, sagte Zenthöfer. Ja, das ist der Prüfer.
Der Jäger, ja.
Der Jäger, ne, der sagt, es sind eklatante Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis. Ich weiß nicht, was die Bild jetzt gerade macht. Sie dürfen das Thema, glaube ich, nicht so groß machen, weil ansonsten der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner von Springer sagt, Moment mal, geht's da hier um mich? Nee, ach nee, also guck mal. Aber diese CSU, also wenn die noch mehr problematisches Personal verlieren, dann muss Stoiber bald zurückkommen.
Ja,
wieder als Generalsekretär.
Was macht Andi Scheuer eigentlich?
Ja, das stimmt.
Ich finde das ja interessant, sowohl der Freiherr zu Gutenberg als auch der Scheuer Andi, der ja seinen Titel, glaube ich, auch zurückgeben musste. Der, den hat ja, glaube ich,
wir reden übrigens hier mit Dr. Hajo Schumacher.
Ja,
ne?
Ja,
ich wollte es nur noch mal gesagt
noch
haben.
Und jetzt auch Huber, die haben ja auch dreimal so ganz komische Dissertationen geschrieben. Das waren ja eher so, ja, so Lobpreisungen. Ne? Also bei Huber hieß die Arbeit so sinngemäß die Bedeutung der CSU für die Westpolitik der Bundesrepublik unter besonderer Berücksichtigung des französischen und amerikanischen Verhältnisses. Ja. Als ob die CSU irgendetwas mit Westpolitik der Bundesrepublik zu tun gehabt hätte. Als ob damals irgendwelche Ministerpräsidenten aus Bayern jetzt, keine Ahnung, bei, wer war denn da Giscard d'Estaing? Nee, muss noch gewesen sein. Also als ob diese CSU da irgendeine Rolle gespielt hätte. Und bei Scheuer war das ja irgendwie so eine Lobpreisung von Stoiber und bei Gutenberg weiß ich schon nicht mehr. Also es sind ja auch alles, das sagt der Plagiatsjäger ja auch schon vom Thema her, wenn du selber in der Organisation bist und da Karriere machen willst und dann so ein blumiges Bild deines eigenen Ladens, das ist schon mal der erste Grundsatzfehler, weil es zeigt, dass du jetzt nicht wirklich wissenschaftlich interessiert bist, sondern dass das einfach so eine, so ein Karriereding ist.
Ja.
Und wie gesagt, also was ich auch spannend fand, der Plagiatsjäger hat wohl ein Buch gemacht, wo er nochmal ein paar andere Fälle zusammengesammelt hat und hat gesagt, ach, der Huber ist mir eigentlich auch zu klein, den kennt kein Mensch, das war vor seiner Generalsekretärsberufung und wollte das gar nicht veröffentlichen und hat es jetzt aber wegen der plötzlichen Karriere doch noch rausgehauen.
Ja, so.
Mal gucken. Also dieses ganz lange Absätze abschreiben und dann erst so auf Seite 3 eine kleine Fußnote machen, das ist schon ein bisschen unsauber.
Ja, das Problem bei solchen Doktorarbeiten ist natürlich auch, wenn du 2007 eine Doktorarbeit schreibst unter diesen Voraussetzungen und mit diesen Techniken, dann kannst du natürlich nicht antizipieren, dass so etwas 15 Jahre später, oder von mir aus auch 10 Jahre später, es geht dann nicht gerade jetzt erst los, zu einem echten Problem wird. Damals war das wahrscheinlich einfach gang und gäbe. Man hat gesagt, naja, was soll groß passieren? Dieses Internet ist jetzt auch nicht so eine Riesensache, also da guckt ja keiner nach. Und dann kriegst du natürlich eine Reihe von Fällen, weil sie alle so ähnlich gearbeitet haben.
Klar.
Und patsch, war's das, ne? Naja, da ist
interessant. Mein Doktorvater sagt, inzwischen läuft über jede DIS mindestens, also nicht nur eins, sondern mindestens drei Programme drüber, die diese Auffälligkeiten mal zusammensammeln. Also heute, du wirst keinen mehr finden, der in den 20er Jahren bei einer DIS geschmut hat. Du hast völlig recht. Das ist so ein, so eine historische Sonderzeit, als man das Internet noch unterschätzte. Haben wir ja alle mal.
Das gibt's doch gar nicht.
Dave Gahan von Depeche Mode wird heute 60 Jahre alt. Damit ist der Mann übrigens genauso alt wie Jan Fleischhauer, der am Samstag Geburtstag hatte. Ne? My Personal Jesus, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nachträglich. Dave Gahan von Depeche Mode, also Marco Seifert, geschätzte, der überaus geschätzte Kollege von Radio 1, ist ja der größte Fan von Dave Gahan. Mhm. So, der hat mir übrigens auch gesagt, dass der Mann halt eben nicht Dave Gahan heißt, sondern Dave Gahan, weil er es ihm persönlich gesagt hat. Kennt man aus der Bauernregel, ne? Wenn Dave Gahan kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter, es bleibt wie es ist. Du kommst aus Münsterland, du kennst die alte Bauernregel. Ist diese Musik in, Entschuldigung, es ist Montagmorgen, wir alle haben auch ein bisschen Energie, die raus muss. Ist die Musik für dich von irgendeiner Bedeutung?
Lebensbegleitend?
Ja.
Ja, schon. Also das ist, als ich in Münster im Odeon, die Älteren erinnern sich, meine ersten zarten Versuche in der Disziplin Ausdruckstanz unternommen habe.
Ja.
Also die Depeche Mode ging halt immer. Ne? Also man kriegt so automatisch so ein Zucken. Meine Frau Suse hat die mal live gesehen, hier in der Waldbühne. Ich war natürlich wieder auf Dienstreise und war auch total, also echt angefixt, mitgerissen, konnte nicht an sich halten, hat sich ausgetobt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Generationending. Es gibt so Musik oder auch Künstler, die begleiten einen die ganze Zeit. So ein bisschen wie Monty Python oder so. Die wird man ja auch nicht mehr los, wenn man Boomer ist. Und es gibt schon schlimmere Sachen als Depeche Mode, oder?
Ja, ja, klar, total. Also da bei einer Band wie Depeche Mode, also da berufe ich mich immer auf den Satz, ich respektiere die künstlerische Leistung. Allein emotional bringen sie bei mir vergleichsweise wenig zum Schwingen und Klingen. Mir war das immer ein bisschen zu metallisch, immer ein bisschen zu düster.
Ja.
Und ja, weiß ich auch nicht so. Vielleicht dieses kleine, dieses leicht suizidale in der Musik ist da.
Ja, aber The Cure war da doch noch viel schlimmer. Aber was ist denn jetzt so deine Band, die dich so durchs Leben begleitet? Außer der Höhner.
Oh Gott, du meinst so, aber also aus der Jugendlichen, ja, ich bin ja eher so ein Hip-Hop-Head und hab zu der Zeit, also altersgemäß, ja, die Parallele altersmäßig, da war ich dann eher so Team Pearl Jam und Soundgarden.
Oh,
das war dann schon eher
Pearl
so.
Jam zusammen mit Neil Young haben die meine Platte
oh,
gemacht.
Oh, sehr gut.
Mirrorball,
ja,
die geht so ab. Ich liebe sie.
Jetzt klingst du gleich wie Tommy Gottschalk. Ich wäre an deiner Stelle jetzt sehr vorsichtig.
Okay.
Jetzt wäre ich sehr vorsichtig.
Tommy Lee,
ne?
Gottschalk?
Nein, ich wollte nur sagen, wenn Männer wie wir erstmal so langsam die 40 überschritten haben und die sagen, die Musik geht so richtig ab, dann sehe ich im Grunde genommen schon Tommy Gottschalk, wie er so mit den Händen eine Gitarre formt.
Bitte, bitte.
Und da muss man aufpassen. Ne? Ich will es nur gesagt haben. Ich schütze dich nur ein Stück weit vor dir selbst.
Ja, zu spät. Sagen. Der Tommy Gottschalk-Vergleich war schon.
Ne? Der hat gesessen.
Du,
das war
für den Kliman, der Comedy.
Merk schon, der beschäftigt dich. Ne? Ich möchte hier, jeder Gag ist bei mir fair gehandelt. Ne? Also bitte.
Ja, absolut. So. Und wenn nicht, wird er umetikettiert.
Unterm Radar.
Norderney, Gerhard Schröder muss draußen bleiben. Hier gilt Hausverbot für den Altkanzler. Das ist eine Seite, moin.de heißt sie.
Ja.
Und diese Geschichte ist gar nicht so groß gewesen, aber es hat vermutlich auch damit zu tun, weil Hausverbot für Gerhard Schröder jetzt nun auch keine Exklusivität mehr hat. Es war ja so, dass Gerhard Schröder vor ein paar Tagen Urlaub gemacht hat auf der beliebten Nordseeinsel Norderney. Und es gibt aber ein Brauhaus dort.
Mhm.
Und dort hat Gerhard Schröder also explizit Hausverbot. Der Brauhausbetreiber Tobias Pape, der verweigerte dem Altkanzler samt Gefolgschaft einen Besuch in seiner Gaststätte. Ein striktes Hausverbot erhielt Gerhard Schröder sogar. Zitat, es geht ums Prinzip mit dem Hausverbot, aber der wäre sicher eh nicht zu uns gekommen, wenn Putin vor der Tür gestanden hätte, hätten andere ihm sicher auch keinen Champagner ausgeschenkt. Ja, also das Personal war angewiesen, Schröder auf keinen Fall über die Türschwelle zu lassen.
Aber der war doch gar nicht da. Also er hat ihn ja jetzt nicht so nicht reingelassen, sondern es war ja so Ankündigung. Heldenmut, ne?
Genau, ja, ja, exakt.
Weil in dem Moment, wo Tobias Pape vor Gerhard Schröder steht und er sagt, hol mir mal ein Bier, und
lass
ihm
mal rein,
dann zu sagen,
ich will
so,
hier rein.
Pass mal auf, so. Ja, deine Frau, ne, die kann anständig beten, die darf rein, ja, aber du bleibst draußen. Das hätte ja, wo wir gerade wieder bei den Eiern von Annalena Baerbock sind, das hätte selbige bedeutet. So könnte man es auch vielleicht als kleinen Marketing-Gag interpretieren, oder?
Ja, der hat natürlich auch insofern gut funktioniert, weil solche Tölpel wie ich auf sowas reinfallen und es dann hier auch noch vermelden.
Ach komm.
Schröder ist aber bald wirklich so einsam, wenn der irgendwo Urlaub macht, dann muss er einen bemalten Volleyball mitnehmen. Ich meine, der bringt ihn zumindest nicht zu irgendwelchen Insta-Stories, aber es ist ja schon erstaunlich, also wenn man noch nicht mal mehr auf Norderney eine Kneipe
darf. Ja, soll er nach Sochi fahren, ne?
Ja, ja. Das,
aber ich frage mich sowieso, wie sich das anfühlt, jetzt Gerhard Schröder zu sein. Ich glaube nicht, dass der jetzt so wahnsinnig viel Zuspruch noch kriegt, oder? Und wenn dann von sichtlich, also Menschen, die irgendwie falsch tätowiert sind.
Ich dachte ja schon.
Aber das muss ich doch so in deinem Land, in deinem eigenen Land, dass du mal regiert hast, wenn alle so einen Bogen machen.
Ja,
ich meine, du kennst das, aber
ja,
für Schröder ist das neu.
Ja, ja, nee, also ich weiß auch, wie das ist, wenn alle einen großen Bogen um einen machen. Hier in dem Stadtteil von Hamburg, wo ich wohne, da habe ich auf jeden Fall immer Ruhe. Also das ist hier alle sehr infektionsschützend, das muss man schon sagen. Ja, ich habe ja übrigens gedacht, Gerhard Schröder fährt jetzt die Tage in die Emma-Redaktion, um Friedensverhandlungen zu führen. Ne? Aber da müssen wir jetzt mal abwarten, wie die Dinge sich da entwickeln. Zeit hat er ja.
Ja, der hat eine einzige Chance, sein Lebenswerk zu retten, wenn er irgendwie in so eine Verhandler-Vermittler-Rolle zwischen Putin und Ukraine kommt. Was ja immer alle sagen, soll die Merkel machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, er hat es ja mal versucht. Da ist ja dieses ikonische Foto mit seiner oder von seiner Frau entstanden. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo man dann nochmal sein Urteil korrigieren würde, wenn er maßgeblich tatsächlich, also so wie Friedrich Merz ja praktisch im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Zelensky wieder mit Steinmeier spricht und so weiter, dass Schröder jetzt auch dann nochmal so eine Rolle bekäme. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der ist durch.
Das gibt's doch gar nicht.
Female First, COUK, meldet, a man who had a penis on his arm for 6 years wants to take Kate Beckinsale out on a date after she praised him for telling a story. Ja, ein Mann namens Malcolm McDonald, der hat eine interessante Geschichte, und zwar hat er durch eine Infektion im Jahr 2010 ist ihm der Penis abgefallen. Also
Wie abgefallen?
Infektion und...
fällt der ab?
Ja, bupp. Und dann ist ihm das Ding abgefallen.
Also ich war am Wochenende beim Anbaden, ja.
Ich war am Sonntag auch. Ich war das erste Mal, bin vom Steg in die Dove Elbe gesprungen. Also nicht Dove im Sinne von blöd, sondern D-O-V-E. Und ich war kalt, aber natürlich unglaublich beglückend.
Schön,
das,
ne?
Das muss man schon sagen. Ja, ich mache das natürlich im Mai und nicht im Januar. Ich bin ja nicht Kai Diekmann. ich muss mir auch nichts beweisen. Aber es ist natürlich wirklich ein tolles Gefühl. Das muss man schon sagen.
Ja, wir haben auch Frühjahrsputz gemacht überhaupt.
Ach so, nennst du das, wenn du ins Wasser springst?
Ja, genau. Das habe ich auch das erste Mal seit Januar wieder so. Wir sollen ja sparen, ne?
Ja, richtig.
Sagt der Habeck ja auch. Mhm. Und meine Frau Suse sagt ja immer erst die Fenster putzen, ne, beim Frühjahrsputz. Erstmal Durchblick, dann siehst du auch, wo überall die Schmutz Ecken sind in der Bude. Fand ich eine interessante Strategie. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen auch mal so einen Frühjahrsmeinungsputz machen, weil alles das, was wir so die letzten 20 Jahre gemeint haben, ist alles zum Teufel. Ne? Pazifismus, Bundeswehr, Energie, Putin und so weiter. Also den Meinungskeller mal aufräumen. Man weiß ja gar nicht mehr, was man meinen soll. Ich bin ja total untermunitioniert für Lanz oder irgendwelche anderen
wichtigen Talkshows. Du bist heillos untermeint. Ne?
Ja.
Interessant, was die Meinung angeht, finde ich auch. Also man erwischt sich jetzt manchmal schon bei Sätzen so im Sinne von, du, also er ist ja jetzt nicht unbedingt ein schlechter Mensch, nur weil er gegen Waffen ist.
Ja.
Ne? So neue Sätze.
Ja.
Aber darf ich nochmal ganz kurz diese Geschichte, weil jetzt sind die Leute ja bitter enttäuscht, die wollen ja wissen, was da ist. Dem Mann ist der Penis abgefallen und haben aber Ärzte ihm einen neuen Penis gezüchtet, ja, ein neues Glied. Aber damit dieses
Da hätte ich gerne noch ein paar Detailinformationen.
Ja, kriegst du ja auch. Okay. Kriegst du ja auch. Damit dieses Spenderorgan aber genügend Sauerstoff bekommt und an die frische Luft kommt, konnte man ihm diesen neuen Penis nicht einfach, also zur Züchtung des Organs, nicht unten annehmen, sondern musste ihm das an den Arm nähen. Das heißt, 6 Jahre lang lief der Mann mit einem Penis in der Peniswerdung am Arm herum.
Oh Gott.
Musste also auch im Sommer immer lange Ärmel tragen, so am Unterarm. So.
Und also hatte der 6 Finger, so, war kurz vor Oktopus.
Im Grunde genommen ja, das stimmt. Mhm.
Und dann war es aber so. Ist größer geworden, wenn.
Ja, der ist wohl dann auch gewachsen.
Nein, ich meine jetzt weil ja Weltorgasmustag ist, also. Wenn der dann irgendwen, also ich sag mal ein Foto von dir im Finn-Kliman-Hoodie gesehen hat, ist er dann auch schon erigiert?
Das weiß ich nicht genau, ob sich da der Ärmel, dann der Jackenärmel aufgestellt hat.
Ja.
Das weiß ich nicht. Da habe ich natürlich jetzt eindeutig eine Informationslücke und entschuldige mich bei unseren Hörerinnen und Hörern.
Nee, kein Problem.
So, aber nun ist es so, dass Kate Beckinsale, der britischstämmige Hollywood-Star, geschrieben hatte bei Instagram, dass sie so ein bisschen umhergesurft ist im Internet, um irgendeine Meldung zu finden, die nicht sofort dazu geführt hätte, dass sie aus dem Fenster springt. Und dann sagte sie, ich bin auf diesen Malcolm McDonald gestoßen und das sieht man ja nicht jeden Tag. Also, dass man einen Mann sieht mit einem Penis am Arm.
Ach, der ist da noch. Also, der ist noch nicht wieder an seine ursprüngliche Stelle.
Ja, jetzt mittlerweile ja. Und dann ist das Originalzitat von ihr, also sie war völlig begeistert, einmal eine gute News zu sehen, und dann sagte sie natürlich auch noch, weil der Typ halt natürlich, also sie sagte, natürlich ist der Typ, also aus dem Vereinigten Königreich, natürlich ist der Mann Engländer. Ne?
Ja.
Deswegen ist es auch völlig klar, dass er ein Fotoshooting gemacht hat mit seinem Willy, der ihm aus dem Ärmel hängt. Das ist ja völlig klar. Und dann schrieb sie noch, feel momentarily better, God bless you, Malcolm.
So. Können wir nicht mal Händchen halten.
Ja, genau. Und daraufhin hat er gesagt, naja, wenn ihr das so gut gefällt, jetzt ist das Ding ja auch wieder unten dran, dann können wir doch mal, lade ich sie mal ein auf ein Getränk oder zwei. Sie muss allerdings nach Thetford kommen. Wo genau das ist, weiß ich nicht. Aber ob jetzt schon zu einem Date gekommen ist, ob sich da, also das weiß ich nicht.
Das ist eine schöne Geschichte.
Schon toll, oder?
Ja. Aber ich frage mich, wonach Frau Beckinsale gegoogelt hat, dass sie auf diese Geschichte gestoßen, also welche Suchworte hat sie eingegeben?
Ich weiß auch nicht.
Bestimmt nicht so. Ne? Naja, egal.
Good News. Und dann vielleicht stellt es sich dann so für gute Laune oder was weiß ich irgendwie. Ne? Also, ja, weiß ich auch nicht. Aber toll, ne? Wirklich toll.
Ganz weit vorne.
Da muss ich jetzt noch dringend für werben. Es ist ja wieder die Wahl von Mit Vergnügen. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Und es geht wieder mal darum, den schönsten Berliner zu küren. Hajo, wir beide wissen, das bist eigentlich du, aber du bist natürlich ein Gönner und kannst deshalb auch andere Semester ranlassen.
Ja.
Und nachdem Thomas Schmidt für niemanden überraschend im letzten Jahr die Wahl gewonnen hat, Schmidti hat abgeräumt bei der Wahl zum schönsten Berliner, möchte ich in diesem Jahr ganz dringend Oliver Polak vorschlagen.
Unbedingt.
Um zum schönsten Berliner, denn es ist ja nun wirklich zweifellos so, dass wenn es um Schönheit, Flamboyanz und insgesamt auch eine Grundwirkmacht geht, ein Strahlen, dann geht an diesem Mann eigentlich im Grunde genommen keinen Weg vorbei. Und deshalb würde ich mich also dringendst dafür aussprechen, er ist ja im Grunde genommen der Kim Kardashian aus Patenburg. Und ich möchte, dass er die Wahl zum schönsten Berliner gewinnt.
War das nicht auch Oliver Polak im SZ-Magazin, der auf einer ganzen Doppelseite, wie Gott ihn schuf, posierte? Wo ich mir nur dachte, wow, also da passt aber alles. Ne? Also Rubens hätte seine Freude gehabt.
Absolut. Deshalb, also wer auch immer sich an dieser Wahl beteiligen möchte, ihr wisst jetzt, wer mein Favorit ist, und jeder, der auch nur einen Funken Geschmack hat, der spricht sich natürlich für Oliver Polak aus und votet bei Mitvergnügen. Und mir bleiben eigentlich nur noch zwei Dinge zu sagen. Zum einen, wer diese Apokalypse-Show mal live erleben möchte, kann das bereits am Mittwoch tun, und zwar in Leipzig im Kupfersaal. Auf der Bühne zu Gast sein wird Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Feiner Kerl, guter Mann.
Grüß ihn mal schön.
Das werde ich machen.
Lange
wird sehr, sehr lustig.
Ja.
Wir haben ja schon getourt in Düsseldorf, in Braunschweig und in Nürnberg. Das war jeweils fantastisch. Man hat übrigens auch einiges in Nürnberg so aus dem Publikum gehört über den letzten CSU-Generalsekretär. Man lernt ja Land und Leute kennen. Und du und ich, mein lieber Hajo, wir treffen nicht nur bald in Münster auf der Bühne aufeinander, sondern schon heute Abend bei NTV in der Sendung, die meinen Namen trägt. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf.
Ja, ich auch. Ich sage nur ganz kurz, Münster, wie du weißt, ist meine Heimatstadt. Ne? Du kannst da wirklich, wenn du mich einigermaßen leben lässt, ich weiß, das ist schon eine ganz komische Bedingung, an die du dich nicht halten wirst, aber dann könnte ich vielleicht mal Ehrenbürger werden, was ja in Wirklichkeit mein Traum ist. Und wenn du mich da vernichtest...
Ich war auch mal Ehrenbürger. Und dann haben die Arschlöcher mir das kaputt gemacht. Ich wollte es nur gesagt haben. Ne?
Okay, vergiss es. Ich freue mich, wenn
Ehrenbürgerschaft hält nicht für immer, Hajo.
Ja,
Ehrenbürgerschaft hält nicht für immer. Du weißt, es gibt eine Menge Kompromat, was dich angeht.
Das stimmt.
Ich würde an deiner Stelle nicht allzu lange darauf hinweisen. Auch die Ehrenbürgerschaft ist eine flüchtige Geliebte. Ich wollte es nur gesagt haben.
Ich freue mich auf heute Abend.
Ich freue mich auch. Wir haben ein Date, Hajo. Wir haben ein Date.
Halleluja.
Bis denn. Mach's gut.
Tschüss. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.